Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Barack Obama besucht Dresden und redet mit der deutschen Bundeskanzlerin Merkel über den gemeinsamen Kampf gegen die Weltwirtschaftskrise. Die Suva macht Verluste. Die Schweizer Unfallversicherung hat viel Geld an der Börse verloren. Die Preise in der Schweiz sinken weiter, und zwar so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und alle zusammen, jeder für sich. Europa wählt, wir reden darüber mit drei unserer Korrespondenten um 13 Uhr im Tagesgespräch. Rendezvous am Mikrofon ist Gudin Vinzenz und zuerst jetzt Roger Brendlin mit dem Nachrichtenüberblick.
Im Kampf gegen die weltweite Wirtschaftskrise haben sich US-Präsident Obama und die deutsche Bundeskanzlerin Merkel gegenseitige Unterstützung zugesagt. Obama und Merkel trafen sich im deutschen Dresden und besprachen zudem die Lage in Afghanistan, Pakistan und Iran, wie auch die Beziehungen zu Russland. Thema war auch der Nahostkonflikt, dabei sprachen sich beide erneut für eine Zwei-Staaten-Lösung aus. Am Nachmittag wird der US-Präsident die Gedenkstätte des Konzentrationslager Buchenwald besichtigen. In Großbritannien hat Premierminister Brown mit der Umbildung seiner Regierung begonnen. Dies nach dem Rücktritt mehrerer Minister im Zusammenhang mit dem Spesenskandal. Laut Medienberichten soll Gesundheitsminister Alan Johnson das Innenressort von der abtretenden Jackie Smith übernehmen. In ihren Ämtern bleiben dürfen voraussichtlich Finanzminister Alistair Darling, Justizminister Jack Straw, Außenminister David Miliband und Wirtschaftsminister Peter Mandelson. Brown steht zusätzlich unter Druck wegen des erwarteten Wahldebakels seiner Labour-Partei bei den gestrigen Europa- und Kommunalwahlen in Großbritannien. Die Unfallversicherung Suva hat im vergangenen Jahr einen Verlust von knapp 150 Millionen Franken gemacht. Der Verlust hänge mit der Finanzkrise zusammen. Die Suva habe viel Geld durch Kapitalanlagen verloren. Die Versicherungsprämien würden jedoch stabil bleiben, teilte die Suva weiter mit. Dadurch werde der Werkplatz Schweiz in der momentan schwierigen Zeit nicht noch zusätzlich belastet. Die Preise in der Schweiz sinken weiter. Im Mai ist die Teuerung den dritten Monat in Folge negativ ausgefallen. Der Rückgang betrug 1%, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Damit ging das Preisniveau im Mai so stark zurück wie seit 50 Jahren nicht mehr. Analysten hatten einen schwächeren Rückgang erwartet. Im April war die Jahresteuerung nämlich nur um 0,3% zurückgegangen. Der Ständerat lehnt die Minarett-Initiative mit großer Mehrheit ab. Mit 36-3 Stimmen empfiehlt er dem Volk, die Initiative gegen den Bau von Minaretten zu verwerfen. Das Begehren verletze zwar nicht zwingend das Völkerrecht, schränke aber die Religionsfreiheit in unzulässiger Weise ein. Zudem sei der Vorschlag gefährlich und schade dem Ruf der Schweiz, wurde argumentiert. Zurückgewiesen hat der Ständerat auch einen Antrag, die Initiative für ungültig zu erklären. Ein Komitee aus SVP und EDU-Politikern hatte die Initiative im Juli des letzten Jahres eingereicht. Auch National- und Bundesrat lehnen die Minarett-Initiative klar ab. Der Ständerat lehnt weiter ein Exportverbot von Kriegsmaterial ab. Würde diese Initiative der XOA angenommen, bedeutete dies das Ende der Schweizer Rüstungsindustrie, hieß es im Rat. Auch diese Initiative war zuvor schon von National- und Bundesrat abgelehnt worden. Junge Erwachsene ohne berufliche Ausbildung haben ein erhöhtes Risiko, von der Sozialhilfe abhängig zu werden. Dies stellt das Bundesamt für Statistik fest. Gut die Hälfte der Jungen, die Sozialhilfeleistungen bezögen, verfüge außer des obligatorischen Schulabschlusses über keine Bildung, heißt es weiter. Weiter verstärke die Gründung einer Familie im jungen Alter das Sozialhilferisiko. Knapp ein Sechstel der unterstützten jungen Erwachsenen habe bereits Kinder. Die Hagelzüge der letzten Wochen haben viele Früchte zerstört. Der Schweizer Obstverband rechnet deshalb in diesem Jahr nur noch mit einer mittelgroßen Ernte. Der Hagel habe vor allem in der Zentral- und Ostschweiz und in Teilen des Mittellandes große Schäden angerichtet. An ihrer Versammlung in Rheinfelden besprachen sich die Delegierten des Obstverbandes zudem gegen den vollständigen Agrarfreihandel mit der EU aus. Die Obstbauern befürchten, Marktanteile zu verlieren. Die Abgabe auf MP3-Player und Video-Harddisk-Recorder sinkt wieder, und zwar bis zu 95% ab dem 1. Juli. Dies teilt die Stiftung Konsumentenschutz mit. Vorangegangen war ein Streit verschiedener Konsumentenschutzorganisationen mit der Verwertungsgesellschaft Swisa und der Branche von Elektronikgeräten. Dieser wurde in Einbezug der Eidgenössischen Schiedskommission nun beigelegt. Seit 2 Jahren muss beim Kauf eines MP3-Players oder eines Video-Harddisk-Recorders eine Abgabe von bis zu 10% des Kaufpreises bezahlt werden. Diese Abgabe wird nun deutlich gesenkt. Die Einnahmen kommen Kulturschaffenden zugute. Das Tötungsdelikt in der Zürcher Strafanstalt Böschwies vor knapp 1,5 Jahren hat für die Angestellten der Anstalt keine Konsequenzen. Nach einer Untersuchung verzichtet die Staatsanwaltschaft auf Anklagen mit der Begründung, die Tat sei nicht voraussehbar gewesen. Ein 49-jähriger Insasse hatte im Januar 2008 einen 25-jährigen Mitgefangenen sexuell genötigt und danach erstickt. Der Täter ist in der Anstalt Böschwies verwahrt wegen Mordes und sexueller Nötigung.
12.36 Uhr, Mittagsinformationen im Rendezvous. Obama bei den Deutschen. Der amerikanische Präsident hat für die deutsche Kanzlerin und ihre Politik nur lobende Worte. Und Obamas Wirkung daheim. Seine gestrige Rede an die Muslime irritierte nicht wenige Amerikaner. Themen aus der Schweiz. Die SUVA in den roten Zahlen. Aber unser Portemonnaie belastet das vorderhand nicht. Der Streit um die Minarette. Befürworter und Gegner des Verbots rüsten sich für einen heftigen Abstimmungskampf. Dann.
Es gibt nichts übers, wenn er so kommt. Und es ist immer noch der beste Raum, den man haben kann.
So tönte es am Stammtisch in Würenlingen, Aargau, wo man nichts gegen einen neuen Atomreaktor hätte, aber gegen das geplante Holzkraftwerk schon. Und um 13 Uhr Europa, sein Parlament und die Wahlen mitten in der Wirtschaftskrise. Das Tagesgespräch dazu mit unseren Korrespondenten. Das alles gleich nach Börsenzahlen, Wochenendwetter und Verkehrsmeldungen. Roger Brändlin.
Die Börsendaten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.441 Punkten, plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 51,88 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,721. Das Wetter? Am Nachmittag ziehen immer mehr Wolken auf. Gegen Abend fällt zum Teil Regen. Im Westen und im Süden eher als im Osten und im Norden. Die Temperaturen erreichen in der ganzen Schweiz Werte zwischen 21 und 24 Grad. Morgen Samstag ist es windig und zeitweise nass. Im Süden fällt gar Dauerregen. Am Sonntag wechseln sich Schauer und wieder sonnige Abschnitte ab. Die Höchsttemperaturen liegen am Wochenende zwischen 17 und 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Bern auf der A1 in Richtung Bern. Zwischen der Verzweigung Schönbühl und der Verzweigung Wankdorf gibt es Verkehrsbehinderungen wegen eines Fahrzeugbrandes.
Gestern war er in Kairo, morgen ist er in der Normandie an den Feiern zum Jahrestag der alliierten Landung und heute macht er Kurzstation in Deutschland. US-Präsident Barack Obama hat zurzeit ein strenges Programm. Am Morgen traf Obama in Dresden die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Am Nachmittag will er das ehemalige Konzentrationslager Buchenwald besuchen. Deutschlandkorrespondentin Ursula Hürzeler berichtet.
Es ist ein Blitzbesuch, den Barack Obama heute in Deutschland absolviert. Nur gerade 20 Stunden ist er hier. Für große Begegnungen mit der Bevölkerung bleibt da wenig Zeit. Trotzdem versuchten manche Dresdner am Morgen zumindest einen Blick vom neuen politischen Hoffnungsträger zu erhaschen.
Stimmt, hier vorne am Zwinger mal vorbeigucken, da sehen wir ihn ja da. Und wenn nicht, dann fahren wir eben halt nach Hause.
Ich muss leider zur Arbeit. Ich habe jetzt kein spezielles Interesse daran, da hingehen und zu winken und Hallo zu sagen. Und ich denke mal, das geht alles seinen Gang.
Auf wahre Begeisterungsstürme wie im letzten Sommer in Berlin muss Barack Obama in Dresden also verzichten. Doch das sogenannte Elbflorenz hat auch so viel anzubieten. Eine romantische Naturkulisse etwa, die barocke Schatzkammer im grünen Gewölbe oder dann natürlich die im Krieg auch von Amerikanern zerstörte und nun wieder aufgebaute Frauenkirche. Barack Obama hat all diese Attraktionen quasi im Galopp absolviert. Ein Zugeständnis an Angela Merkel, die schöne Bilder im derzeitigen Wahlkampf brauchen kann. Entsprechend zufrieden zeigte sich die Kanzlerin auf der Medienkonferenz.
Die Menschen in den neuen Bundesländern freuen sich sehr, dass der Besuch hier stattfindet, weil es auch ein Stück Anerkennung für die Leistung ist, die ja in den 20 Jahren nach dem Mauerfall erbracht wurde. Also herzlich willkommen.
Barack Obama gab die Nettigkeiten zurück. Überhaupt setzt der amerikanische Präsident alles daran, Deutschland und Angela Merkel als wichtige und verlässliche Partner zu loben. Spekulationen, dass das Verhältnis zwischen ihm und Angela Merkel etwas gestört sei, weil er vor einem Jahr nicht wie gewünscht vor dem Brandenburger Tor in Berlin habe sprechen dürfen, wies Barack Obama entschieden zurück.
The relationship not only between our two countries, but our two governments is outstanding.
Die gegenseitigen Beziehungen seien ausgezeichnet, sagte Obama. Und dass er diesmal nicht nach Berlin gegangen sei, habe lediglich mit seinem dichten Programm zu tun. Auch sein Tag habe nur 24 Stunden. Stoppt diese Spekulationen, alle von euch. Mittlerweile ist der amerikanische Präsident bereits unterwegs zum Konzentrationslager Buchenwald. Ein Besuch mit hoher Symbolkraft und deshalb für Barack Obama ein Herzensanliegen. Zum einen war einer seiner Vorfahren unter jenen Amerikanern, die dort die Überlebenden befreit haben. Dann aber ist der Abstecher zur Gedenkstätte auch ein Zeichen an Israel. Barack Obama will, dass sich die Juden trotz seiner ausgestreckten Hand gegenüber den Muslimen nicht vernachlässigt fühlen.
Ursula Hürzeler über Barack Obamas Deutschlandbesuch. Dieser Deutschlandabstecher dürfte bei Obamas Heimpublikum in den USA weit weniger stark in Erinnerung bleiben als sein Auftritt, seine Rede gestern an der Universität von Kairo. Denn die Kairoer Rede, in der Obama für ein neues Verhältnis zwischen den USA und der muslimischen Welt warb, hat auch in den USA ein großes Echo ausgelöst. Von dort der Bericht von Max Ackermann.
Präsident Obama mutete in seiner Rede dem Heimpublikum recht viel zu. Die Angst und die Wut nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 seien zwar verständlich gewesen, sagte der Präsident, aber dies hätte leider auch zu Handlungen geführt, die nicht mit amerikanischen Werten und Traditionen vereinbar seien.
9/11 was an enormous trauma to our country. The fear and anger that it provoked was understandable. But in some cases, it led us to act contrary to our traditions and our ideals.
Folter als Verhörmethode und das Gefangenenlager Guantanamo, erwähnte der Präsident ausdrücklich. Das ist noch immer ein politisches Risiko in den USA. Besonders der ehemalige Vizepräsident Dick Cheney verteidigte in den letzten Wochen die Antiterrorpolitik der Regierung Bush vehement. Gestern tat dies seine Tochter Liz auf ziemlich allen Fernsehkanälen.
I think that the reaction to 9/11 is something that we owe people gratitude for, the brave men and women in our military, the brave men and women in our CIA.
Man müsse den tapferen Männern und Frauen in der Armee und im Geheimdienst dankbar sein, dass sie das Land vor Terroristen schützten und sie nicht vom Ausland her beschimpfen.
And so it troubles me to hear the president launching that kind of an attack from foreign soil.
Auch wenn es um den Iran geht, ist in den USA bei vielen die Meinung gemacht, USA gut, Iran böse. Dass der eigene Präsident zugibt, dass die Dinge komplizierter sein könnten, irritiert. Barack Obama erinnerte etwa an die Rolle der USA beim Sturz des demokratisch gewählten iranischen Präsidenten Mossadegh in den 50er Jahren.
The United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government.
Schluss mit den ständigen Entschuldigungen fordern jetzt republikanische Politiker, zum Beispiel der ehemalige Präsidentschaftskandidat Mitt Romney. Schließlich habe kein Land so viele Opfer gebracht für die Freiheit in der Welt wie die USA.
We have sacrificed more than any other nation to help other people to reclaim freedom. And given all that, these constant apologies, I think, are quite troublesome.
Und dann verlangte Präsident Obama auch noch, dass nicht nur die Palästinenser auf Gewalt verzichten und Israel anerkennen, sondern auch, dass Israel keine Siedlungen mehr baut in den besetzten Gebieten.
The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements.
Da stelle der Präsident die beiden Seiten ungerechtfertigterweise auf die gleiche Stufe, findet Mike Pence, republikanischer Abgeordneter aus Indiana. Israel müsse der bevorzugte Verbündete der USA bleiben.
Moral equivalency between those two causes from the President of the United States of America, I thought, was disappointing and was a disservice to our ally Israel.
Aber auch die schärfsten Kritiker von Barack Obama haben gestern meist mit dem Satz begonnen, vieles sei ja gut gewesen an der Rede des Präsidenten. Sie wissen, dass er im Volk beliebt ist, auch und gerade bei jüdischen und muslimischen Amerikanern.
Max Ackermann. Die Rede von Präsident Obama an die Muslime können Sie übrigens auf unserer Internetseite nachhören, www.drs.ch. Die SUVA ist also tief in die roten Zahlen gerutscht. Die SUVA, die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, 2 Millionen Versicherte hat sie in Gewerbe, Bau und Industrie und ist damit der größte Unfallversicherer im Land. Fürs letzte Jahr meldet die SUVA einen Verlust von fast 150 Millionen Franken. Wie konnte es dazu kommen und was bedeutet das für die Versicherten? Manuel Rentsch.
Es ist ein Rückschlag. Erstmals seit Jahren schreibt die SUVA wieder rote Zahlen. Dies, nachdem 2007 noch ein Rekordgewinn von gut 350 Millionen Franken resultiert hatte. SUVA-Chef Ulrich Fricker.
Ja, man ist immer enttäuscht, wenn man einen Verlust melden muss. Allerdings hält er sich sehr in Grenzen und wir sind froh, dass wir die finanziellen Turbulenzen des letzten Jahres gut überstanden haben als SUVA.
Gut überstanden, das ist relativ. Die Aussage des SUVA-Chefs zeigt, dass die ganze Branche unter dem Börsencrash gelitten hat. Die Banken, die Versicherungen, die Pensionskassen, die AV und die Krankenkassen, alle haben mit der Börse Geld verloren. Die Schweizer Aktienkurse sind im letzten Jahr um ein Drittel eingebrochen. Der Dow Jones Index sank so stark wie noch nie seit 1931. Dies hat auch die Rechnung der SUVA belastet.
Die Aktien selbst, das sind etwa 2,5 Milliarden, die wir hier abschreiben mussten, aber das sind Buchverluste, die sind nicht realisiert. Also ich sage immer, es ist noch alles vorhanden in unseren Anlagebeständen, es ist einfach momentan weniger wert.
Die SUVA verwaltet Vermögen im Wert von 30 Milliarden Franken. Das sind Gelder, die von den Kunden einbezahlt worden sind. Ein Viertel dieses Geldtopfes hat die SUVA in Aktien investiert. Das ist ein relativ hoher Anteil.
Der Aktienanteil in einem Anlagebestand, der richtet sich immer nach der Risikofähigkeit einer Unternehmung. Und wir haben in den guten Börsenjahren ganz bewusst diese Schwankungsreserven aufgebaut und es ist halt jetzt so, dass wir sie letztes Jahr dann auch wirklich brauchten.
Die SUVA musste also einen Teil der Reserven abschöpfen. Die Kunden sollen trotz Negativtrend nicht zusätzlich belastet werden, sagt der SUVA-Chef.
Wir haben die Entscheide heute Morgen getroffen, dass 2010 über die Gesamtheit aller Prämienzahler die Prämien stabil bleiben. Das ist für eine Firma, die im Gesundheitswesen aktiv ist, ein sehr positives Signal.
Die Prämien bleiben im Durchschnitt vor allem auch deshalb stabil, weil das eigentliche Versicherungsgeschäft bei der SUVA gut läuft. Wäre der Börsencrash nicht gewesen, dann hätte der Unfallversicherer einen satten Gewinn gemacht.
Minarette sollen weiterhin gebaut werden dürfen. Das findet nach dem Nationalrat jetzt also auch der Ständerat. Er lehnt die Anti-Minarett-Initiative mit großer Mehrheit ab. Ein Verbot löse keine Probleme, sondern könnte fundamentalistische Tendenzen eher noch stärken, so warnte etwa CVP-Mann Hans-Heiri Inderkum.
Bei einer Annahme der Initiative würde man im Gegenteil die sich korrekt verhaltenden muslimischen Gläubigen treffen und Tendenzen, denen man gerade Einhalt gebieten will, Auftrieb geben.
SVP-Ständerat Maximilian Reimann drang im Gegenzug nicht durch, mit seinem Appell ein Zeichen zu setzen und sich auch nicht leiten zu lassen von der Angst, die wirtschaftlichen Beziehungen zu muslimischen Ländern könnten leiden.
Für mich steht hier die Moral über den wirtschaftlichen Profit. Und sollten wir von terroristischen Attacken wegen dieses Volksbegehren heimgesucht werden, dann bliebe mir nur die resignierende Feststellung, Staaten und Wertegemeinschaften, wohin habt ihr es gebracht?
Die Meinungen gehen also weit auseinander. Eines ist aber jetzt schon klar, vor der Abstimmung wird mit harten Bandagen gekämpft werden. Pascal Krauthammer berichtet.
Ulrich Schlür, der Vater der Minarett-Initiative, befindet sich schon mitten im Abstimmungskampf.
Wenn Sie die Leserbriefseiten betrachten in den Zeitungen, dann haben Sie festgestellt, dass der Abstimmungskampf längst im Gange ist. Wir werden einen Abstimmungskampf führen, den wir direkt in die Bevölkerung tragen.
Standaktionen und Auftritte seien geplant, verrät SVP-Nationalrat Schlür, und Plakate, die ins Auge springen, seien ebenfalls schon in Vorbereitung.
Da sind wir daran und die werden dann die Leute bewegen, wenn sie hängen.
Viele verstehen das angepeilte Minarettverbot als einen Angriff auf die Muslime in der Schweiz. Dass man da bei der Kampagne mit dem Antirassismusgesetz in Konflikt geraten könnte, davor hat Schlür keine Angst.
Dass es in der Schweiz Leute gibt, die schon den Bleistift zücken und irgendeine Klage zu schreiben versuchen, wenn einer nur das Thema Minarett in den Mund nimmt, ist uns bekannt. Die machen uns keinen Eindruck. Wir wollen, dass der Wille der Bevölkerung in Bezug auf diesen Angriff von anderem Recht abgewehrt werden kann.
Kein gutes Gefühl bei dieser Kampagne, die noch kommen könnte, hat Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Ich habe gewisse Befürchtungen, weil wir bereits mit den verschiedenen Unterlagen eingedeckt werden, die sehr tendenziös sind, die sehr emotional sind. Aber ich hoffe sehr, dass das klare Ergebnis heute im Ständerat und auch das klare Ergebnis im Nationalrat dazu führen werden, dass sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch wirklich einsetzen für eine sachliche Diskussion.
Nur die angesprochenen Parlamentarier und Gegnerinnen der Minarett-Initiative, unter ihnen CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin, sind bis anhin nicht organisiert.
Es ist wenig gemacht auf der Gegnerseite. Es gibt eine Facebook-Gruppe, ich finde das sehr gut, wo man dann eben sehr schnell sehr viele Leute aufrufen kann. Aber im Prinzip fehlt auch hier wieder einmal das Geld und wir brauchen dringend nun einen organisierten Kampf gegen diese unsinnige Initiative.
Immerhin, so glaubt der grüne Nationalrat Joe Lang, habe sich vor der Abstimmung die Grundhaltung gegenüber Muslimen verbessert.
Obamas gestrige Rede gibt uns sicher noch mehr Rückenwind, weil die offizielle Muslimfeindlichkeit, das war der andere Teil des Zwillingspaares War on Terror, Kampf gegen Terror, Kampf gegen den Islam. Und das ist jetzt zusammengebrochen. Und das wirkt sich natürlich auch in einem kleinen Land wie in der Schweiz aus.
Den Dialog mit den Muslimen, den Obama in einem größeren Kontext sucht, peilt vor der wichtigen Abstimmung in der Schweiz auf jeden Fall auch Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf an. Sie hat die verschiedenen muslimischen Gemeinschaften zum runden Tisch geladen.
Ich werde das diskutieren mit Ihnen und Sie dann auch bitten, in Ihren Kreisen dafür einzustehen, dass wir eine gute Diskussion haben, nicht irgendetwas, was nach Schlammschlacht dann aussieht.
Auch die Schweizer Botschaften in den muslimischen Ländern seien gefordert.
Hier wird man auch auf den Botschaften entsprechende Aufklärungsarbeiten machen müssen, auch um nicht irgendetwas eskalieren zu lassen.
Die Schweizer Vertretungen verfügen auf jeden Fall über ein Notfallkonzept, falls sich die Bedrohungslage verändert zum Schlechten wegen der umstrittenen Minarett-Initiative.
Die Gemeinde Würenlingen im Kanton Aargau probt den Aufstand gegen ein Bauprojekt des Energiekonzerns Axpo. Es geht dabei nicht etwa um Pläne für ein neues Atomkraftwerk. Nein, die Axpo möchte ein Holzheizkraftwerk bauen. Ein Vorzeigeprojekt für erneuerbare Energie sollte das werden. Und trotzdem, in Würenlingen ist man großmehrheitlich dagegen. Das zeigt die Reportage von Maurice Velati.
Würenlingen ist ein beschauliches Dorf, im historischen Dorfkern noch heute von älteren Bauernhäusern geprägt. Das Gesprächsthema Nummer 1 in diesen Tagen ist das geplante Holzkraftwerk der Axpo am Dorfrand. Beim Znüni im Bären treffe ich einen Anwohner.
Es gehört nicht dort runter, das passt nicht in die Landschaft hier. Ich schaue an der Wand an. Der halbrote Berg ist bei mir weg. Aussicht futsch, ja, genau.
Die schiere Größe des Kraftwerks ist aber nur ein Problem. Nicht nur die direkten Anwohner wehren sich. 1200 Leute haben eine Petition gegen das Kraftwerk unterschrieben. Das ist die Hälfte der stimmberechtigten Bevölkerung. Und über 30 Einsprachen sind gegen das Bauvorhaben eingegangen. Der ganze Stammtisch in Bären ist gegen das Projekt. Es gebe mehr Verkehr, heißt es vor allem.
Die Lastwagen den Holz führen alles kilometerweise, oder? Gibt CO2-Abgas und alles, der Verkehr nimmt zu, kein Bahnanschluss da unten.
Neben der Angst vor mehr Lastwagen gibt es auch eine grundsätzliche Sorge in Würenlingen. Man werde zu einem einzigen Abfalldorf. In der riesigen Zementfabrik am Dorfrand würden alte Autoreifen verbrannt, erzählt man mir. Würenlingen hat eine der größten Abfalldeponien der Schweiz. Erst vor wenigen Jahren wurde sie saniert, weil sie das Grundwasser bedrohte und fürchterlich stank. Und auch das schweizweit einzige Zwischenlager für radioaktive Abfälle ist in diesem Dorf beheimatet. Auch im geplanten Holzkraftwerk würde vor allem Abfallholz verbrannt, also Altholz von Baustellen beispielsweise. Die Betreiber betonen aber, dass alle Schadstoffgrenzwerte eingehalten werden und dass dieses Kraftwerk trotzdem praktisch CO2-neutral sei. Im Café Schneider im Dorfteil Sickenthal Station sitzt auch ein Gemeinderat mit am Tisch. Er will aber nichts sagen. Dafür sagen seine Kollegen umso mehr. Dieses Altholzkraftwerk sei ökologischer Stumpfsinn, hört man hier, ganz im Gegensatz zum wirklich CO2-neutralen Atomstrom.
Es gibt nichts übers, wenn er so kommt. Und es ist immer noch der beste Strom, den man haben kann.
Nur gerade 2 Kilometer von Würenlingen entfernt liegt das Kernkraftwerk Betznau. Seit Jahren versorge es das Dorf mit Abwärme und das sei auch gut so. Die Atomenergie hat in Würenlingen kaum Gegner. Gegen einen neuen Reaktor in Betznau würde sich hier keiner wehren. Gegen dieses Biomassekraftwerk aber schon.
Wie viel 20 Jahre haben wir immer mehr gezahlt für die Energie, oder? Wenn wir ohne Emissionen heizen, oder? Und jetzt wollen sie uns ein stellen.
Auch am Seniorenstammtisch im Frohsinn hat man lieber Atomstrom als Energie aus Altholz.
Ich bin nicht gegen das Atomkraftwerk. Sie sollen da machen, das ist sauber.
Sogar der Bau des Zwischenlagers für radioaktive Abfälle habe weniger Aufruhr verursacht, erzählt ein anderer älterer Dorfbewohner.
Die Opposition war noch nie so gross wie jetzt. Auch beim Zwielage nicht, oder? Dort hat es okay, aber bei weitem nicht so wie jetzt, oder?
Der Energiekonzern Axpo übrigens zeigte sich über den Dorfaufstand erstaunt. Man verstehe nicht, dass dieses zukunftsweisende Projekt keine Zustimmung finde. Man wolle mit den Leuten im Dorf sprechen. Die Meinungen in Würenlingen aber sind bereits gemacht. Erneuerbar hin oder her, Altholzenergie stinkt, gibt Verkehr und macht Lärm. Atomenergie eben nicht. Entscheiden über die Baubewilligung für das Holzkraftwerk müssen jetzt aber nicht die Leute im Dorf, sondern die Behörden.
Auch 6 Tage nach dem Absturz des französischen Airbus über dem Südatlantik gibt es kaum gesicherte Informationen, ja sogar noch weniger, als man noch gestern meinte. Denn das, was brasilianische Suchmannschaften als vermeintliches Airbus-Trümmerstück aus dem Meer gefischt haben, stammt gar nicht vom Unglücksflugzeug. Und Frankreich wirft den brasilianischen Behörden jetzt vor, sie hätten voreilig von gefundenen Wrackteilen und damit von der Absturzstelle gesprochen. Aus Paris berichtet Philipp Scholkmann.
Es sei die Zeit der Vorsicht, nicht der Spekulationen, sagte der französische Transportminister Dominique Bussereau, als die enttäuschenden Nachrichten aus Brasilien bekannt wurden. Die Rede war zunächst von einem Teil aus dem Frachtraum, das von einem Helikopter aus dem Meer gefischt worden sei. Wenig später hieß es allerdings, es handle sich dabei um ein Holzstück, das nicht aus dem Flugzeug stammen könne. Andere aus dem Wasser gefischte Gegenstände hätten ebenfalls nichts mit der verschollenen Airbus-Maschine zu tun. Kehrtwende bei den Brasilianern auch, was eine langgezogene Treibstoffspur betrifft, die von den Suchflugzeugen gesichtet und fotografiert worden war und bereits einigen der Spekulationen über den möglichen Verlauf des Unglücks eine Richtung gab. Es handle sich dabei aber nicht um Flugzeugkerosin wie gemeldet, sondern um Schiffsöl, sagten die brasilianischen Behörden nun. Mit anderen Worten, bis jetzt ist keine einzige Spur des vermissten Airbuses im Atlantik bestätigt. Die Sucharbeit gehe mit Hochdruck weiter, der Suchradius werde ausgeweitet, hieß es. Bis tatsächlich Wrackteile gefunden werden, bleibt als einzig greifbare Information die Serie von automatischen Fehlermeldungen, die der Unglücks-Airbus in den frühen Morgenstunden des Montags ins Wartungszentrum von Air France übermittelt hatte. Es waren die letzten Signale der Maschine, die empfangen wurden. Die neuesten Spekulationen in den Medien über die Ursache waren davon ausgegangen, dass der Airbus womöglich mit falscher Geschwindigkeit in die Gewitterfront flog und deshalb zu Schaden gekommen war. Das französische Büro für Flugunfalluntersuchungen bestätigt heute Mittag nun, dass einige dieser kurzen technischen Fehlermeldungen tatsächlich auf Unregelmäßigkeiten bei der Geschwindigkeit schließen ließen. Die französischen Ermittler warnen allerdings gleichzeitig davor, daraus schon irgendwelche Schlüsse über die Ursache zu ziehen. Sie gehen weiter von langen und sehr schwierigen Ermittlungen aus.
Der Bericht aus Paris von Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.